Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Der Gottesdienst hat uns schon, wie ich finde, sehr gut hingeführt zum Predigtthema. Die Kinder zählen heute und auch unsere Predigt hat was vom Zählen, vom Rechnen zu tun. Wir haben gesungen, wir wollen Bibelentdecker sein und aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, dass uns der Mund offen steht. Das wünsche ich uns heute Morgen, dass Gott uns berührt, dass wir vom Wort Gottes her ermutigt werden. Denn es geht heute Morgen um Wunder. Ich weiß nicht, was du denkst, welche Gefühle du hast, wenn du das Wort Wunder hörst. Man kommt ja oft in Situationen, dass man Wunder braucht oder über Wunder nachdenkt, wenn man ans Limit kommt, wenn man an Grenzen im Leben kommt. In der aktuellen Situation, seien es Finanzen, Gesundheit, Beziehungen oder wenn eine Entwicklung ansteht, Veränderung sich anbahnt. Und die Jünger kamen bei ihren Aufträgen in der Bibel auch ganz schön oft an ihre Grenze. Mit dem, was sie verstanden, was sie konnten, was sie hatten. Und ich möchte uns einladen mit dem heutigen Predigttext. Es geht um die Speisung der 5000, für viele ein bekannter Text. Und aufrufen, erwartungsvoll mit mächtigem, wiederherstellendem Wirken Gottes zu rechnen und wo es an uns liegt, unseren Beitrag zu leisten, damit Gott Wunder tun kann. Ich starte mit dem ersten Teil des Predigttextes, den habe ich in drei Teile untergliedert und lese zunächst aus Markus 6. Das Speisungswunder steht ja in allen vier Evangelien und ich habe nach Markus den Text ausgewählt des Kapitel 6. Markus 6, die Verse 30 bis 34. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten ihm, was sie alles in seinem Auftrag getan und den Menschen verkündet hatten. Jesus sagte zu ihnen, kommt jetzt mit, ihr allein, wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Und so stiegen sie in ein Boot und fuhren an eine einsame Stelle. Aber die Leute sahen sie abfahren und erzählten es weiter. So kam es, dass Menschen aus allen Orten zusammenliefen und noch früher dort waren als Jesus und die 12 Jünger. Als Jesus dann aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Darum sprach er lange zu ihnen. Ja, ich denke, den Jüngern mag es gegangen sein, wie wenn wir von einer Freizeit heimkommen, Jugendfreizeit im Sommer in Kroatien oder Gemeindewochenende, eine erfüllte Zeit oder wie wenn unsere Jugendlichen im Herbst vom Einsteigerwochenende zurückkommen mit Höhlenforschung, Jugendgottesdienst, neue Freunde kennenlernen. Zwar schmutzig, müde, hungrig, aber etwas erlebt. Man hat was gepackt, es ist super und man fühlt sich stark und kräftig. Und so berichteten auch die Jünger von ihrer Dienstreise, ihrem Auftraggeber. Vielleicht kennt ihr das auch aus der Berufswelt. Ihr habt den Auftrag, Dinge zu verkaufen, Kunden zu besuchen, Abschlüsse zu machen und ihr kommt nach Hause und ihr wart erfolgreich. Ihr fühlt euch so richtig ja, gut und berichtet in der Besprechung der Geschäftsleitung, was alles geschehen ist. Wow, tolle Erlebnisse. Und so kamen die Jünger eben zu Jesus, haben berichtet, dass sie gepredigt haben, dass sie geheilt haben, dass sie Menschen zu der Beziehung zu Gott geführt haben und das ohne ihren großen Meister. Ein Trainingslager, ein Camp, wo sie richtig aufgeladen waren. Und Jesus hat gesehen, dass sie müde waren und hat gesagt, sie sollen mitkommen und etwas Ruhe haben. Doch dort angekommen, stellten sie fest, dass da schon eine Riesenansammlung von Menschen war. Die Menschen haben ja vorher schon auf der anderen Seite des Sees Jesus erlebt und sie sind hinterhergelaufen. Ich stelle mir das so ungefähr vor, dass unser Gottesdienst zu Ende ist und ich komme rüber an die Tür und werde gebeten, nochmal zu predigen. Oder dass wir am Ende des Seminars an einem Sonntag sagen, am Montag soll es gleich weitergehen. Wir werden gar nicht mehr fertig. Die Leute werden vielleicht fast lästig. Und die Jünger sind genervt, denke ich mir. Den Jüngern reicht's, die haben genug, sie brauchen ihre Ruhe. Und Jesus schickte sie in die Siesta zur Mittagsruhe und gönnte ihnen auch eine Zeit. Aber wir lesen, dass Jesus Mitleid hatte mit den Menschen, denn er sah sie wie Schafe, die keine Hirten hatten, verloren, hilflos, schutzlos, bedürftig nach Nahrung. Ein kurzer theologischer Hinweis an dieser Stelle, dass Markus, der Autor, hier in seinem Bericht auf das Volk Israel anspielt, das auch leer und kraftlos geworden war. Im 4. Buch Mose lesen wir, dass Mose nämlich mit Gott darüber sprach, dass nach seinem Weggang, also wenn Mose das Volk nicht mehr führen kann, dass dann jemand kommen müsse, der sein Volk führt, der vorangibt, der dem Volk Halt gibt. Und außerdem erinnert diese Formulierung hier von Markus auch an Hesekiel 34, wo Gott schon im Alten Testament versprach, seinem Volk einen Hirten zu geben, der sie auf die grüne Wiese führen wird, der für sie sorgen wird, so wie einst David. Und jetzt berichtet Markus in Anspielung auf diese alttestamentlichen Ankündigungen darüber, dass Mose Gebet und Hesekiels Prophetenwort wahr geworden ist in dieser Geschichte. Zurück zur Geschichte. Jesus sah also diesen geistlichen Hunger der Menschen dort am Seeufer und ihre innere Not und ihre Bedürftigkeit. Ihr Gottesglaube war zu bloßer Form erstarrt, ohne viel Geist und ziemlich leblos. Wir haben ja am Freitagabend in der Jugend überlegt, mit dem Thema, wie kann eine lebendige Beziehung zu Gott ausschauen, wie können wir die aufbauen. Und ich denke, das, was hier das Volk erlebt hat in dieser Situation, war absolut unlebendig. Sie waren trocken und ausgelaugt. Jesus nimmt die Rolle des guten Hirten an. Analog zu Psalm 23. Wenn ihr mal den Psalm 23 lest, den viele sogar auswendig können hier bestimmt, dann werdet ihr ziemlich viele gleiche Worte kennen oder lesen, die auch hier Markus genau aufgreift, um diese Geschichte darzustellen. Die Jünger sind bis dahin ja immer noch in der Siesta. Jesus will den Menschen, die an seinen Lippen hängen und alles aufsaugen, was er lehrt, einfach die liebevolle Wesensart von Gott, das rettende Beziehungsangebot des Vaters vermitteln, das allein ihren Lebenshunger stillen kann. Ich lese weiter die Verse 35 bis 38. Und als es dann Abend wurde, kamen die Jünger zu Jesus und sagten, es ist schon spät und die Gegend hier ist einsam, schick doch die Leute weg. Sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Aber die Jünger sagten, meinst du wirklich, wir sollen losgehen mit 200 Silberstücken, Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Die Jünger dachten natürlich zuerst an dieses ganz normale menschliche Brot, um Hunger zu stillen. Jesus fragte sie, wie viel Brote habt ihr denn bei euch? Geht, seht nach. Sie sahen nach und sagten, 5 und 2 Fische. Die Jünger tauchten also wieder auf. Jetzt hätten sie doch wirklich recht darauf gehabt, mit Jesus einmal einen gemütlichen Abend zu verbringen. Persönliche Zuwendung und Erholung. So oder ähnlich mögen sie gedacht haben. Mittlerweile brach der Abend herein. Jesus wollte die Leute doch nicht etwa zum Essen da behalten. Es sah aber ganz so danach aus. Die Jünger sahen sich einer gewaltigen Aufgabe gegenüber. Eine Problemlösung musste her, und zwar schnell. Die Jünger drängten sich in die Gemeinschaft Jesu, sie platzten hinein, sie unterbrachen und wiesen Jesus zurecht, ob er denn die Zeit vergessen hätte, ob er nicht bedenken würde, dass sie sich in der absoluten Pampa befinden. Wenn er nicht wollte, dass die Meute heute Nacht verhungert, dann müsste er sie aber flott wegschicken, dass sie sich dort irgendwo in den Dörfern schnell noch was zu essen kaufen. Schicke sie doch weg. Ganz schön flott und clever, die Jungs. Tolle Idee. Nach all diesen Missionsreisen und Heilungswunder, die sie erlebt hatten. Jetzt war es anscheinend aus mit Diakonie und Mission. Ihre Ruhe wollten sie haben. Ihre Brotzeit essen, ein paar Fische und ein paar Brote, die sie mitgebracht haben. Dieser Vorschlag, alle zum nächsten Bäcker zu schicken, war allerdings mehr als unrealistisch. Denn die nach jüdischer Zählweise angegebenen 5000 waren in Wirklichkeit viel mehr. Es waren da noch viele Frauen und Kinder mit dabei, die alle nachgelaufen sind auf dem Weg um den See herum. Vermutlich, wenn man nachliest, waren es so um die 20.000 Personen. Zweimal so viel, wie in das Stadion vom FC Ingolstadt reinpassen. In welchem Dorf, selbst wenn mehrere Bäcker den ganzen Tag gebacken hätten, käme annähernd so viel Brot zusammen, um diese ganze Menge innerhalb von 1, 2, 3 Stunden zu sättigen. Markus schildert den Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern mit geschickter Fragetechnik. Humorvoll, finde ich. Jesus hat die Situation voll im Griff. Und man hat den Eindruck, er baut hier noch eine erlebnispädagogische Maßnahme ein in Sachen Glaubensstärkung. Immerhin hatten die Jünger ja ein paar Stunden zuvor noch geistliche High-Erlebnisse, tolle Erfolge. Sie prahlten davon, was sie nicht alles erreicht und erfahren haben. Stehen sie jetzt wie blutige Anfänger da? Sie scheinen alles vergessen zu haben. Begrenzt auf ihre eigenen kleinen Gaben zu schauen. 200 Silberstücke bräuchte es. Das wären heute 8 Monatsgehälter von einem Handwerker oder einer Krankenschwester oder einem Sozialarbeiter. Um mit 8 Monatsgehältern für 20.000 Leute ein Catering zu bestellen, ohne Vorbestellung. In 2 Stunden bitte liefern. Alle Pizzaservice und alle Bäckereien und Backshops und Großbäckereien müssten anfangen zu backen. Also was soll diese Rechnerei, würde man den Jüngern zurufen. Zeitverschwendung, viele Worte um nichts. In Bayerisch heißt das umeinandergeschachteln. Kennt ihr das? Ich kenne das. Wie oft geschachtel ich umeinander, weil ich denke, mir geht die Zeit aus und weil ich meine 5 Brote und 2 Fische zusammenrechne. Fast peinlich und naiv fragen die Jünger weiter, meinst du wirklich, wir sollen mit 200 Silberstücken losgehen und Brot kaufen? Die Antwort hätten sie sich selber geben oder eigentlich sparen können. Jesus schaut sich den Stress, den sich seine Jünger machen, eine Weile an. Er mag sich gedacht haben, was haben die denn eigentlich von mir gelernt? Die ganze Zeit so intensive Glaubenserfahrung, stundenlange Lehrgespräche, Wundertaten. Leiden die Jünger an geistlichem Gedächtnisverlust? Steht ihr Auftraggeber nicht 2 Meter neben ihnen? Das Denken und Handeln der Jünger scheint, entgegen jeglicher Vernunft, überhaupt nicht von göttlichen Möglichkeiten bestimmt zu werden. Sie sind absolut auf ihre eigenen Grenzen fixiert. Sie drehen sich um sich selber, sind wie geistlich verblendet, eigentlich handlungsunfähig für ihren Auftrag. Im Moment gar nicht zu gebrauchen, menschlich gesehen. Und doch hält Jesus an ihnen fest. Und jetzt kommen wir wieder zum Brot, von dem Andrea auch in der Hinführung zur Predigt einige Gedanken uns mitgegeben hat. Bei der ganzen Aktion geht es gar nicht darum, dass die Leute irgendwo ihren körperlichen Hunger oder ihren Durst stillen, indem sie vorübergehend Nahrung zu sich nehmen, sondern es geht darum, das Brot des Lebens, das Evangelium zu verstehen und es anzunehmen. Dieses Brot vom ewigen Leben, das kann man für kein Geld der Welt kaufen. Diesen Hunger der Seele können sich die Leute nicht irgendwo in den Dörfern stillen. Jesus ist das Brot des Lebens. Die Jünger sollen ihren Auftrag, die Stillung dieser Existenzbedürfnisse von den vielen Menschen, auch nicht auf andere verschieben. Sie haben sich jetzt eine Weile ausruhen dürfen und sollen jetzt wieder anpacken und sich einsetzen, ihren Beitrag leisten. Aus dem gemütlichen Abend wird leider nichts werden. Jesus fragte sie, ob sie denn wirklich gar nicht selber haben, was sie dazu beitragen könnten. Habt ihr denn nicht wenigstens irgendetwas, was ihr den Leuten geben könntet? Geht, seht nach! Endlich bewegen sie sich weg vom Defizitdenken, vom Stieren und Starren auf den Mangel hin zu ihren Ressourcen, wie man neumodisch sagen würde, zur Quelle, zu dem, was sie haben. Auch wenn es nicht viel ist, aber es ist viel mehr wie nichts. Kleinlaut und ahnend, was jetzt kommen würde, zeigen sie Jesus ihre kleine Brotzeit, die sie eigentlich für sich selber mitgenommen haben. 5 Brote und 2 Fische. Sie zählen 1, 2, 3, 4, 5. 5 Brote und 2 Fische. Das reicht nie. Unmöglich. Die Jünger vergaßen in ihrer Panik und ihrer Geschäftigkeit, die Rechnung mit Gott zu machen. Für Wunder hätten sie auf Gottes Zutun vertrauen müssen. Und mathematisch kann man das auf eine Formel bringen. Um das zu visualisieren, habe ich den Flipchart heute hier stehen. 5 Fische. 5 Brote. Aber 5 Fische hätten auch nicht gereicht. 5 Brote. Und 2 Fische rechnen die Jünger. Aus 5 Broten und aus 2 Fischen ein Wunder? Es gibt eine göttliche Rechenart. Und die lautet anders. Diese Veranschaulichung kam mir bei der Predigtvorbereitung und vielleicht hilft es uns weiter. 5 plus 2 plus x, was auch immer x ist, es ist das, was Gott dazu tun kann, wenn ich bereit bin, meinen Anteil zu leisten, meinen Beitrag zu zahlen oder zu geben an Zeit, an Herzblut, mein Gebet, meine Fürsorge, meine Fähigkeit, mein Wissen. 5 plus 2, der Teil, den ich habe, plus x, den Glaube, die Erwartung, dass Gott seinen Beitrag, sein wundersames Wirken beisteuert. Bevor ich den 3. Abschnitt der Geschichte lese, möchte ich überlegen, was diese Botschaft bis hierher für uns heißen kann. Jesus tut Wunder, aber nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Nicht so schnell und vielleicht auch anders. Er will uns beteiligen und das kostet uns manchmal Verzicht. Es gibt nämlich 2 Arten, wie Gott in der Bibel Wunder wirkt. Der erste Weg: wir beten und dann erleben wir Wunder. Das wünschen wir uns und das erleben wir auch manchmal. Juhu, super. Aber wenn wir das Wunder nicht erleben, beten wir vielleicht weiter oder hören irgendwann auf. Diese Variante ist meiner Erfahrung nach nicht Gottes Lieblingsweg, Wunder zu tun, denn er will uns aktiv beteiligen. Er fragt uns, wie viel Brote habt ihr denn? Geht, seht nach. Und der zweite Weg, den ich häufiger in meinem Leben erlebt habe und auch in der Bibel sehe, der fordert uns viel mehr heraus, die 5 Brote und die 2 Fische einzusetzen und zu fragen, was kann ich tun? Gottes göttliche Rechenart mit dem X ergibt nur ein Wunder, wenn ich bereit bin, meinen Beitrag zu geben. Was das ist, wie viel das ist, wann das sein soll, das wird Gott jedem Einzelnen zeigen in der persönlichen Glaubensbeziehung. Es können 3 Dinge sein und noch viel mehr: Fähigkeiten, Zeit, Geld, vielleicht auch Verzicht. Es bedeutet, etwas loszulassen, wo ich vielleicht meine, das steht mir zu, das brauche ich, die anderen haben noch viel mehr davon. Vielleicht will Gott, dass ich auf ein Kleidungsstück weniger Wert lege, einen Einkauf beim Mediamarkt, ein Urlaubstag, ein Zimmer in meinem großen Haus, ein Platz an meinem reich gedeckten Tisch, auf so etwas verzichte. Wenn dann mehrere Menschen von Gott an solchen Wundern beteiligt werden, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Liebe, mit ihrem Herzblut, mit dem Segen, den Gott ihnen gegeben hat, wenn sich viele so investieren, dann kann Gott eine Riesenrendite schaffen, eine vielfache Frucht schenken. Gott könnte all diese Wunder auch ohne uns tun, aber er will uns, wie gesagt, beteiligen. Gott macht seine Wunder nicht mit Statisten. An dieser Stelle möchte die Judith eine Geschichte, ein Zeugnis weitergeben, das wir gehört haben, das uns sehr beeindruckt hat und das genau dazu passt.
Das ist die Geschichte von einer Frau, der die Menschen in ihrer Stadt auf dem Herzen lagen. Sie wollte unbedingt, dass die Jesus erkennen und ihr Leben ihm übergeben. Und vor allem auch die, auch im Rotlichtviertel. Und sie hat gebetet und ganz innig und ist vor Gott gegangen, wirklich treu und wochenlang und monatelang und wirklich wollte sie unbedingt, dass die Menschen Jesus kennenlernen und nichts passiert. Und dann hat sie zu Gott gesagt, ja Gott, was ist jetzt? Ich bete, ich habe die auf dem Herzen und dir sind sie doch auch so wichtig und warum machst du denn nichts? Und dann sagt Gott, ja, ich kann schon was machen, aber was kannst du machen? Und dann hat sie gesagt, ich kann eigentlich nichts machen. Ich meine, ich bete ja, das ist doch wunderbar und sonst jetzt nichts Relevantes. Und dann sagt Gott, ja, aber du kannst doch Gitarre spielen. Ja, Gitarre spielen, schön. Dann sagt Gott, ja, nimm doch deine Gitarre und setz dich gegenüber von dem Rotlichtviertelhaus oder Milieu auf die Straße und spiel Gitarre da. Okay, kostet jetzt schon ein bisschen Überwindung, der Gitarre mich da hinzusetzen. Ich bin jetzt eigentlich kein Straßenmusikant, hat sich die Frau gedacht. Beten im stillen Kämmerlein war schon ein bisschen angenehmer. Aber sie hat es getan. Und dann sind die Leute vorbeigegangen und haben ihr was hingelegt, Geld. Ja, sie hat es gemacht und dann ist immer noch nichts passiert. Dann hat sie zu Gott gesagt, also jetzt habe ich gebetet und ich spiele Gitarre und ja, ist immer noch keine große Erweckung oder Veränderung hat stattgefunden. Dann hat Gott gesagt, jetzt gehst du mal hin zu einer von den Frauen und fragst mal, was es so eine Stunde kostet. Und dann zählst du dein Geld, das du eingenommen hast und buchst die Frau mal. Okay, hat sich gedacht, aha. Also dann ist sie hingegangen, hat mit einer Frau gesprochen und die hat ihren Betrag genannt. Dann hat sie gesagt, ich möchte sie 3 Stunden buchen und zum Essen einladen. Und die Frau war ein bisschen verwundert und hat sich gedacht, aber die hat sie immer schon gesehen gehabt, wie sie da Gitarre spielt und hat gedacht, naja, die ist irgendwie anders. Und ist mitgegangen zum Essen und sie haben sich unterhalten. Und da hat eben die Frau von dem Rotlichtmilieu auch erzählt, dass sie sie schon beobachtet haben, dass sie aufgefallen ist und dass die Frauen über die Frau sprechen mit der Gitarre. Und dann konnte die Frau einfach erzählen von Gottes Liebe und wie es dazu kam und ja, wer Jesus ist und wer Gott ist. Und sie haben sich wirklich gut unterhalten und die Prostituierte konnte auch ihre Fragen und Nöte loswerden. Und nach 3 Stunden hat sie Gott ihr Leben übergeben. Also es hat gerade gereicht, die 3 Stunden, dass sie wirklich Gott und Jesus erkannt hat und wird nicht weiter berichtet jetzt von der Prostituierten, wie sie dann ihr Leben verändert hat. Aber auch die Frau mit der Gitarre, die diesen Gehorsam hatte und den Mut, hat ihre Berufung erkannt und hat ein Werk gegründet oder ein Heim für Bedürftige. Und das hat sie eben auch durch diese Begegnung, hat Gott sie da befähigt, berufen und verändert.
Auch unsere persönliche Berufung werden wir nicht erfahren oder trainieren, wenn wir nur darüber nachdenken und diskutieren. Auch unser missionaler Auftrag als Gemeinde wird nicht nur vom Beten kommen, wenn wir die Menschen, die Lebenshunger haben, zu McDonald's oder in den Westpark schicken, um es bildhaft oder karikiert einmal auszudrücken. Wir werden auch nur Visionen oder vielleicht größere Gemeinderäume bekommen, wenn wir unseren Anteil zwar dazu beitragen, aber in all den Dingen auf Gottes Wunder, auf seine Beiträge vertrauen. Auch Heilung verletzter Seelen, von Beziehungen, ja, brauchen es, dass wir mit übernatürlichen Wundern Gottes rechnen, dass wir uns fallen lassen bei ihm, dass wir Anklagen gegen Gott, Rechthaberei und unsere eigene Rechnung erweitern mit dem X, mit Gottes Wunder. Und im Alltag geht es mir ganz oft so, dass mir dieses X aus dem Blick gerät, dass ich mich kreise um meine Möglichkeiten, dass wir rechnen, vielleicht als Gemeinden. Ich habe heute Morgen am Frühstückstisch auch mitbekommen, dass man rechnet, wie viele Stunden könnte ich heute noch lernen für eine ganz schwierige Schulaufgabe morgen früh. Und dann haben wir ganz aktuell heute Morgen darüber geredet. Ich kann lernen, ich kann den Beitrag leisten als Schüler, aber ich muss darauf vertrauen, dass Gott die Situation so schenkt, dass nachher eine gute Note rauskommt. So können wir dieses Beispiel auf die ganz großen Herausforderungen des Lebens, aber auch auf die ganz kleinen Dinge des Alltags übertragen. Ich lese uns den letzten kurzen Textabschnitt, die Verse 39 bis 44. Da ließ er die Jünger dafür sorgen, dass sich alle in Tischgemeinschaften im grünen Gras niedersetzten. So lagerten sich die Leute in Gruppen zu 100 und zu 50. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, er sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke und er gab die Stücke den Jüngern, damit sie sie an die Leute verteilten. Auch die 2 Fische ließ er an alle austeilen. Und sie aßen alle und wurden satt. Sie füllten sogar noch Körbe mit dem, was übrig blieb. Auch von den Fischen wurden noch Reste eingesammelt. 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Und wie wir jetzt schon wissen, auch noch Kinder und Frauen, um die 20.000 waren es in Wirklichkeit. Jesus tat diese Wunder im Blick auf Gott, auf den Vater, der ihm die Vollmacht dazu gab. Wunder sind nicht verfügbar. Als die Leute gesättigt waren, erkannten sie aber am Ende des Tages Jesus, den Messias. Der Prophet Jesaja hat damals schon im Alten Testament darauf hingewiesen, dass wenn der Messias kommt, dass er dann ein Essenswunder tun wird und mehrere tausend Menschen speisen würde. Und das war an diesem Tag geschehen. Im Vertrauen auf Gott und mit Bereitschaft zum Geben, manchmal auch zum Verzichten, beteiligt Gott uns ganz konkret und aktiv an seinen Wundern. 5 + 2 + x, das ergibt Wunder. Und dazu stellt er uns miteinander in eine Lerngemeinschaft. Dem Autor Markus ist es in seinem ganzen Evangelium sehr wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass Gott seinen Jüngern immer wieder eine neue Chance gibt, gerade im Scheitern. Und die Jünger scheitern ziemlich oft, so wie ich und wie vielleicht du und wir zusammen. Jesus steht zu uns, er hilft uns, er ermutigt uns, immer wieder aufzustehen, immer wieder zu vertrauen. Und manchmal haben wir gerade vorhin etwas ganz Tolles erlebt und im nächsten Moment ist es wie weggewischt. Gott lädt uns ein, neu anzufangen, wenn wir in unseren menschlichen Bedürfnissen, unseren Planungen, Problemlösungen nur auf die eigenen Grenzen fixiert sind und das Rechnen und Geschafteln anfangen. Fast humorvoll finde ich und trotzdem tragisch taucht dann nochmal ein Vers 52 etwas später auf, als die Jünger schon das nächste Wunder erleben. Dort hat Jesus die Jünger nämlich gerettet. Er ging auf dem Wasser und sie vom Ertrinken gerettet. Und doch hielt Gott an ihnen fest und setzte sie weiterhin als Nachfolger ein. Wir lesen da nämlich, da gerieten sie vor Entsetzen außer sich über die Macht, die Jesus hatte, den Sturm zu stellen und die Wellen zu beruhigen und auf dem Wasser zu ihnen zu gehen. Denn sie waren durch das Wunder mit den Broten, das also kurz vorher geschah, über das wir heute geredet haben und reden, sie waren durch dieses Wunder nicht zur Einsicht gekommen. Steht dort. Ich möchte uns einladen, ganz neu an Gottes übernatürliches Wirken zu glauben, uns danach auszustrecken, mit Gott ins Gespräch zu kommen, in den kleinen Dingen des Alltags, in den großen strategischen Entscheidungen eures Berufslebens, der Familie, wirtschaftlich, gesundheitlich und auch für uns als ganze Gemeinde, wo der Weg hingeht. Rechnet mit diesem X-Faktor und lasst das los, was euch abhält, mit ganzem Einsatz beteiligt zu sein. Wir können einen kleinen, aber vielleicht sehr wichtigen Schritt dazu beitragen, so wie die Frau mit ihrer Gitarre.